Al-Gardisten und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Trump hatte bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, was der kalifornische Gouverneur Newsom als unnötige Eskalation bezeichnet. In den vergangenen Tagen hat es bei Demonstrationen immer wieder Ausschreitungen gegeben. Die Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. USA-Korrespondentin Kerstin Klein.
Die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis die von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Der Berliner Senat gibt heute bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Wie der RBB exklusiv aus Kreisen der Spieleindustrie erfahren hat, ist dafür das Lux Berlin in der Nähe der Warschauer Brücke vorgesehen. Dort sollen sich vom kommenden Jahr an Unternehmen der Games-Branche, aber auch Kultur- und Bildungsinstitutionen niederlassen. Ähnliche Projekte gibt es auch in anderen deutschen Städten, aber nicht in dieser Größe. Das Land Berlin stellt 4,6 Millionen Euro bereit. Im rbb24-Inforadio hat Wirtschaftssenatorin Giffey eben gesagt, in der Games-Branche konkurriere Berlin mit Städten wie München und Köln. Um Berlin ganz nach vorne zu bringen, müsse man investieren. Das sei aktive Wirtschaftsentwicklung, die am Ende auch Steuereinnahmen in die Stadt bringe, sagte Giffey. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens 1 Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich ab heute mit der Frage, ob das Magazin Compact weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Compact mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Die endgültige Entscheidung fällt jetzt im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. Fahrgäste müssen sich auf den Berliner U-Bahn-Linien 1 und 3 ab heute auf Einschränkungen einstellen. Die Linien sind bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz unterbrochen. Svetlana Oheim, RBB 24.
Bis zum 29. Juni, also knapp 3 Wochen lang, werden in dem Bereich Schwellen erneuert. Die U1 fährt in der Zeit nur zwischen Uhlandstraße und Wittenbergplatz. Die U3 zwischen Krummelanke und Spichernstraße. Dort wird ja weiter die Tunneldecke repariert. Zur Umfahrung empfiehlt die BVG die U2, Busse bzw. den Ersatzverkehr zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
Der britische Bestseller-Autor Frederick Forsyth ist tot. Er ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Bekannt war er für seine Werke wie Der Schakal oder Die Akte Odessa. Aus London, Franziska Hoppen.
Akribisch schildert Autor Frederick Forsyth die Methoden der Geheimdienste in seinen Büchern. Erst später wurde klar, warum der Brite sich so gut auskannte. In seinen Memoiren, erschienen 2015, machte Forsyth erstmals öffentlich, während des Kalten Krieges zeitweise selbst dem britischen Geheimdienst MI6 zugearbeitet zu haben.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin Eiskeller 8 Grad und in Tempelhof 12, in Brandenburg zwischen 6 in Klettwitz und 12 Grad in Perleberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit gleich 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen mit Frank Mayer.
Zu seien Sie ganz herzlich willkommen. Hier mit einem Stück von Al Stewart, schottischer Sänger, Songschreiber. Hier mit seinem Song What's Going On. Das ist jetzt nicht der ganz berühmte von Marvin Gaye, sondern der eigene von Al Stewart. Es gibt mindestens ein Dutzend Songs unter dem Titel.
First time I saw you, you were most unnatural. You seem so different, your heart is spoke at all. Now you come to me and you got green streaks in your hair. You walk like Greta Garbo, but you talk like Yogi Bear. So tell me now, what's going on? What's going on? I really don't believe what's going on. What's going on? Anyone in the farmhouse could have given you the news. You think you're in control, but you're only being used. I know your head is in the sky, you're easy to deceive. But how you felt for this, I really don't believe. Oh, tell me now, what's going on? What's going on? I really don't believe what's going on. What's going on? Rock and roll star heroes, you spend your time around. You may think you're one of them, but you're 100,000 down. What are you gonna do when the company calls its money in? How you feel stuck out in the rain without a friend? What's going on? What's going on? I really don't believe what's going on. What's going on?
Wir haben es jetzt 7.08 Uhr in diesem Jahr 2025 und jetzt würde ich mich gerne mal mit Ihnen zusammen 30 Jahre zurückbeamen. Ich habe meine Gründe dafür. Kommen Sie mal für einen Moment mit in das Jahr 1995. Ja, solche Songs waren zu hören im Jahr 1995 und dieses Jahr beschäftigt uns jetzt bei Radio 3, weil vor 30 Jahren in Berlin eine Idee Wirklichkeit wurde. Eine Idee, die viele Menschen anfangs etwas irre fanden, nämlich die Verhüllung des Reichstags. Als das verhüllte große Gebäude dann aber zu sehen war, da waren viele sehr beeindruckt in Deutschland und anderswo auch. Es gab Menschen, die sich nach dieser Kunstaktion und dem Happening drumherum dazu entschlossen haben, aus ihrer kleinen Stadt nach Berlin zu ziehen. Einer unserer Kolleginnen hier bei Radio 3 ist es so gegangen.
Mich hat Christus' Verhüllung des Reichstags total fasziniert. Ich kann mich auch noch gut erinnern. Ich war 17, ich habe damals die Bilder nur im Fernsehen gesehen, aber ich fand das so verrückt, dieses Riesengebäude, was dann mit dieser Glitzerfolie eingepackt worden ist, wie so ein Geschenk, um daraus Kunst zu machen. Das fand ich wirklich toll und faszinierend und es hat mich auch eingenommen für die Stadt, in der das möglich war, für Berlin. Und ja, 1995 konnte ich noch nicht nach Berlin, aber 1999 dann bin ich nach Berlin gezogen.
Ja, das war Vanessa Löwel aus unserer Radio 3 Redaktion. Die hat die Reichstagsverhüllung mit zumindest nach Berlin gelockt. Und wir wüssten gern von Ihnen, wie haben Sie denn den verhüllten Reichstags damals erlebt? Haben Sie ihn selbst gesehen? Waren Sie vor Ort? Haben Sie da mitgefeiert? Das war ja so eine Feieratmosphäre. Haben Sie ihn bestaunt oder fanden Sie das Ganze eher doof? Haben Sie es belächelt? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns davon erzählen, von Ihrer Begegnung mit dem verhüllten Reichstag. Tun Sie das bitte unter unserer Nummer 030 3020 0040. Da sammeln wir Ihre Geschichten auf unserem Anrufbeantworter und senden einige davon hier bei Radio 3. Also rufen Sie uns an, erzählen Sie uns von Ihrer Erfahrung mit dem verhüllten Reichstag unter der Nummer 030 3020 0040. Und jetzt schauen wir hier bei Radio 3 mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau auf den Reichstag und diese spezielle Aktion. Er hat die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren begleitet. Hallo Nikolaus, sei willkommen.
Schönen Morgen.
Lass uns erstmal die Situation rundherum anschauen, was man ja heute kaum noch vor Augen hat, dass der Reichstag ja damals sehr alleine da rumstand. Es gab eben noch kein Band des Bundes, kein Bundeskanzleramt. Wie ist es denn zu dieser städtebaulichen Leere rund um den Reichstag gekommen?
Ja, ich denke sogar, ganz grob gesagt, das war ein zentraler Teil des Erfolgs des Kunstwerks von Christo und Jean-Claude, dass er eben so leer stand, dass er so einsam stand. Es hatten ja die Bauarbeiten schon begonnen, also die Abbrucharbeiten innerhalb des Gebäudes, um es genau zu sagen. Und diese Leere ist ein Produkt letztlich der Nazi-Baupolitik gewesen. Man wollte dort im sogenannten Alsenbogen, also im Spreebogen, wollte man eine gigantische Halle errichten. Die Halle des Volkes mit 100.000 Sitzplätzen, einer riesigen Kuppel, die ganz Berlin überstrahlen sollte, sogar durch die Wolkendecke durchbrechen sollte, also als Kuppel sozusagen ein Hochhaus sein sollte. Und dafür wurde dieses sehr bürgerliche Quartier sowohl aufgekauft als auch enteignet, soweit es jüdische Eigentümer waren, und abgerissen. Der Abriss begann in den späten 30er Jahren, wurde sehr systematisch durchgesetzt und diente eben einer völligen städtebaulichen Neuordnung. Dazu kamen dann die Folgen des Zweiten Weltkrieges, vor allem der Endkämpfe um den Reichstag, die ja ganz hochsymbolisch aufgeladen waren, vor allen Dingen für die Rote Armee. Und geblieben ist eigentlich von der Normalbebauung, die 1939 noch stand, teilweise, oder sagen wir 1935 noch stand, um es genau zu sagen, ist eigentlich nur die Schweizer Botschaft. Weil die ironischerweise in dem Haus geblieben ist, weil ihr neues Gebäude sofort am Anfang des Krieges zerbombt wurde. Das heißt, sie konnte nicht umziehen, ist dann im Gebäude geblieben und die Exterritorialität wurde immer anerkannt. Und daher kommt diese Leere, oder kam diese Leere, die dann ja sehr schnell gefüllt wurde mit neuen Gebäuden. Also das, was wir heute sehen vom Reichstag, dass der auch so eine Seitenbegrenzung hat. Auf der einen Seite natürlich der Tiergarten, das gab es damals auch schon, aber auf der anderen Seite so eine ganz harte Häuserwand. Das war einfach nicht da.
Und du hast es schon angesprochen, da waren schon die Umbauarbeiten für den richtigen Einzug des Bundestages später dann im Gange. Die Reichstagsverhüllung, die stand also auch an so einer Art Zeitenwende für dieses ganze Areal, ne?
Auf jeden Fall. Also das war auch ein Teil der Wirkung. Jeder wusste, hier ändert sich jetzt in den nächsten Jahren alles. Und man stand vor diesem Gebäude und konnte sich sowohl erinnern daran, ja, was eben der Kalte Krieg gewesen ist, woher der Kalte Krieg auch kam, eben aus der Wahl von 1933, aus dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, aus dem Zweiten Weltkrieg überhaupt. Es war also hochsymbolisch aufgeladen, das Ganze. Und klar, es gab natürlich bereits dieses es war noch allgemein bewusst, dass das Ganze ja direkt an der Grenze zwischen Ost und West stattfand. Also die lief ja an den Stufen des Reichstags. Das ist übrigens einer der Gründe, warum über fast 20 Jahre debattiert wurde, weil man das Kunstwerk von Christo und Jean-Claude gar nicht bauen konnte, ganz schnell technisch, weil die Ostseite des Reichstags direkt die Bezirksgrenze zwischen Mitte und Tiergarten war. Das heißt die Grenze zwischen Ost und West. Mhm. Man konnte gar kein Baugestell machen. Das war eben alles erst seit 1990 möglich.
Und jetzt hat man ja heute den Reichstag vor Augen mit dieser fantastischen Glaskuppel, die oben drauf ist. Damals sah er ja noch ganz anders aus, ne?
Sah völlig anders aus. Also die Kuppel, die war in den 1960er Jahren richtig gesprengt worden. Also die alte Subkonstruktion, die alte Kuppel, die Subkonstruktion, dass da nie wieder eine Kuppel gebaut werden konnte, das war ganz zentral für die 60er Jahre. Es gab diesen modernistischen Neuausbau durch Paul Baumgarten, der sehr elegant war eigentlich, aber nie wirklich vollendet worden war. Und vor allen Dingen, der den Reichstag niemals zu einem Wirkungsstätte für das Parlament hätte werden lassen, weil er einfach zu klein war. Also es gab viel zu wenig Sitzungsräume, es gab viel zu wenig Tagungsflächen, der große Sitzungssaal war viel zu klein. Das war ein Repräsentationsgebäude des alten Bundestages und auch das war eben der Neubeginn. Der alte Bundestag und der neue Bundestag. Ja, dass eben der alte Bundestag, der war zu klein, weil er eben nur die alte Bundesrepublik war. Es brauchte einen größeren Bundestagssitzungssaal und dafür musste das Gebäude vollständig umgebaut werden und dafür gab es ja die Pläne von Norman Foster bereits. Das heißt, das war allgemein bewusst. Hier ist eine große Scheidemarke.
Nikolaus, wir reden gleich weiter auch darüber, wie diese Verhüllungsidee überhaupt entstanden ist. Du hast es schon gesagt, das war mehr als 20 Jahre Vorlauf, bevor es tatsächlich passiert ist. Das tun wir gleich nach dem Song Tell Me Why vom... Nein, das war jetzt was anderes. Das hören wir später. Kleinen Moment, da muss ich hier ein bisschen umbauen in unserem Sendeplan. Aber jetzt hören wir hier den Song Tell Me Why vom britischen Soul- und Jazz-Trio God's Street Park. Hier zusammen mit der Sängerin Olive Jones.
We know hell's on the horizon. We can see it from the start. We put ourselves on the line cause we don't want to be ignored. I can't explain why I want. But the more I get, the more I want. We could get a lot closer. We could cut our ties after nighttime. Is it our time? The choice is yours. Put this on, make me speak. Move at me, make me feel. Tell me why, suddenly giving me what I need. Love my baby, I'm never gonna let you down. Love my baby, I'm never gonna put you down. You're never the light when you're showing me the door. We don't care too much for writing. I'm just waiting for your call. I can't explain why I want.
Choice is yours. Put this on, make me speak. Move at me, make me feel.
Gestern Abend ist eine große Lichtinstallation an der Westseite des Reichstags in Berlin angeschaltet worden. Diese Installation erinnert an die Reichstagsverhüllung vor 30 Jahren, an die riesige Kunstaktion von Christo und Jean-Claude im Jahr 1995. Und unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau ist hier bei mir im Studio. Wir reden über den Reichstag damals. Wir reden über diese Kunstaktion, die sich ja vielen sehr eingeprägt hat in Berlin und auch anderswo. Nikolaus, die Vorgeschichte dieser ganzen Verhüllungsaktion, die ist sehr, sehr lang. Wie ist denn die Idee dazu überhaupt entstanden?
Na, also die Idee entstand, sonst nimmt der Architekturhistoriker und der Reichstagshistoriker überhaupt, Michael Kahlen, ein Amerikaner, der seit urdenklichen Zeiten in Berlin lebt, also wirklich ein Amerikano-Berliner ist, der nimmt das für sich in Anspruch und hat gesagt, ja, ich habe 1971 eine Postkarte geschickt an Christo und vom Reichstag und habe gesagt, hey, das ist das Objekt, mit dem solltest du dich mal beschäftigen. Und das hat diese ganze Sache in die Rolle gebracht. Christo hatte zwischendurch die Idee, ich könnte die ganze Mauer mal nicht verpacken, sondern verhüllen. Nun, da gab es gewisse politische Widerstände, erstaunlicherweise.
Vor allem aus einer Himmelsrichtung.
Man muss allerdings sagen, dass die Widerstände gegen die Verhüllung des Reichstags keineswegs geringer waren. Vor allem der Bundestag war vehement dagegen. Und zwar wirklich über Jahrzehnte, fast zwei Jahrzehnte mit der Mehrheit seiner Mitglieder, auch vor allen Dingen aus dem Bundestagspräsidium. Auch der Berliner Senat war keineswegs begeistert davon. Man fürchtete um die Würde des Hauses. Das war ganz zentral, haben wir jetzt gerade immer wieder als Debattenthema, welches T-Shirt darf man tragen. Und es ging immer um die Würde des Hauses, um die Würde des Reichstags. Natürlich auch immer in diesem Ost-West-Konflikt. Ja? Also was darf man eben mit diesem Gebäude machen? Also die gleichen Debatten hatten wir auch bei den großen Popkonzerten auf dem Platz der Republik. Also insofern, das war schon ein Problem, aber Kallen und Christo und Jean-Claude haben durchgehalten. Christo und Jean-Claude haben keineswegs das einzige Mal so lange auf ein Kunstwerk warten müssen. Also die haben ihre Sachen immer sehr durchkämpfen müssen. Unter anderem eben immer wieder mit dem Argument, hier dreht es sich um Kunst. Es dreht sich nicht unbedingt um Politik, sondern es dreht sich um Kunst. Das hat mir Michael Kahlen gestern auch nochmal vor dem Reichstag gesagt. Er ist da extra hingefahren, wollte sich das natürlich auch angucken.
Es ist magisch. Wie große Kunstwerke, die sind nicht zu erklären. Die wirken auf Menschen auf eine bestimmte Weise. Du kannst auch nicht sagen, wieso eine bestimmte Version von Mozarts Klavierkonzert Pipapo wirkt und eine andere nicht und bei einem anders als bei dir.
Ja, und also das S bezog sich natürlich in diesem Falle auf das ursprüngliche Kunstwerk, also das von Christo und von Jean-Claude. Und ja, das war für Karl natürlich auch eine Doppelangelegenheit. Er hat nämlich gestern seinen 86. Geburtstag gefeiert. Da war das sozusagen die Supertorte.
Du hast gesagt, der Senat, der Berliner Senat war genauso wie der Bundestag lange Zeit strikt dagegen, gegen diese Verhüllungsidee für den Reichstag. Der Senat hat auch mal angeboten, stattdessen doch das Brandenburger Tor zu nehmen oder und das zu verhüllen. Ja.
Ja, man hat eigentlich so ziemlich jedes Gebäude angeboten, das in irgendeiner Form möglich war. Aber das ist eben immer, das muss man im Hinterkopf haben, für Christo und Jean-Claude ging es nicht um irgendein Gebäude. Es ging nicht darum, irgendwas zu verpacken, wie ein Paket. Sondern es ging immer um eine künstlerische Aussage. Das wurde vor ein paar Jahren, als sie den Arc de Triomphe nochmal gemacht haben und den eingepackt, oder Entschuldigung, verhüllt haben, Entschuldigung vielmals, da wurde das eben auch nochmal ganz deutlich. Dieses große Gebäude, was mitten auf dem Etoile stehend und das völlig anders gewirkt hatte, schlagartig, mit dieser gigantischen Nationalfahne im Zentrum, die dann plötzlich zwischen dem ganzen Silber eben ganz bunt oder ganz farbenkräftig geweht hat. Das war eben auch ein eigenes, ein ästhetisches Statement. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die man auch bei der Betrachtung jetzt dieses Reenactments ansehen sollte. Es drehte sich nicht so sehr um ein politisches Statement, auch nicht vielleicht nicht unbedingt um gesellschaftspolitisches, okay, wir kommen jetzt alle zusammen und gucken uns irgendwie Schönheit an, sondern es ging tatsächlich um die Idee, wie gehe ich mit einem Objekt abstrakt um? Das kann zur Not auch ein VW-Käfer sein, den ich verhülle, der jetzt in der Nationalgalerie aufgestellt wurde.
Und damals, wir haben es gesagt, es gab politische Widerstände, aber als es dann in Gange war, gab es doch auch Forderungen, auch aus dem Berliner Senat, soweit ich weiß, dass Christo und Jean-Claude diese Aktion jetzt doch bitte doch verlängern sollten. Ne?
Ja, das war völlig absurd. Also man konnte das richtig, ich habe das mal nachvollzogen in den Tageszeitungen. Die Berliner Medien waren übrigens keineswegs dafür am Anfang. Die waren auch über Jahrzehnte völlig dagegen, die Würde des Hauses oder die meisten Berliner Medien. Und das brach wirklich zusammen, je mehr von diesen Seilen hingen und je mehr Gerüste aufgestellt wurden. Und als dann die ersten Planen runterfallen, war der Widerstand vollständig erlahmt. Und dann hatten Jean-Claude und Christo wirklich das Standing zu sagen, nee, 2 Wochen, das war's, Ende. Und das war auch genau richtig, weil bereits nach einer Woche fing das Ganze an, zu einem Festival zu werden und zu einem Event. Und dann traf man sich da und machte Musik und es wurde laut und überall lag nur noch der Müll rum und es gab Würstchenverkäufe etc. Also insofern, das war genau richtig, Schnitt.
Nach 14 Tagen damals, jetzt gibt es eine neue Verhüllung mit Mitteln des Lichtes. Seit gestern Abend ist die in Betrieb. Wir werden uns die noch genauer anschauen hier bei Radio 3 in 10 Minuten so ungefähr, auch hören, was Besucherinnen und Besucher dazu sagen. Wir haben Michael Kallen vorhin schon gehört. Sag du mal noch ganz kurz, wie hat das gestern auf dich gewirkt?
Sehr problematisch. Also es ist kein Reenactment, man kann sich nicht an Jean-Claude und Christos Kunstwerk wirklich, man kann sich daran erinnern, aber es hat damit überhaupt nichts zu tun. Das liegt daran ganz wesentlich, es ist eben aus Licht, es ist nicht aus Materie. Es findet nachts statt, nicht tagsüber. Jean-Claude und Christo haben ja nicht umsonst die längsten Tage des Jahres genommen, damit man eben dieses Flirren des Stoffes sehen konnte. Und ganz zentral, der Reichstag ist plötzlich sichtbar. Der Reichstag war eben nicht sichtbar. Das war der Clou bei der ganzen Sache. Er war, wenn man so will, verhüllt. Und jetzt wird er durch das Lichtkunstwerk freigelegt. Insofern, es ist in wesentlichen Teilen genau das Gegenteil von dem, was Jean-Claude und Christo geplant hatten.
Die Installation von heute, seit gestern in Betrieb. Wir haben gesprochen über die Reichstagsverhüllung 1995, vor 30 Jahren, mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Ganz herzlichen Dank.
Rising up back on the street, did my time, took my chances. I went the distance, now I'm back on my feet, just a man with the will to survive. And many times it happened too fast, you change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past, you gotta fight to keep them alive. It's the eye of a tiger, dream of a fight, rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks prey in the night, watching us all in the eye of the tiger. The face out in the night, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take them to the street. We kill with the skill to survive. Yes, it's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to challenge a rival. And it's the last known survivor who stalks in the night, watching us all in the eye. Oh, the tiger! Thank you.
straight to the top. I got the guts, got the glory. I went the distance, not gonna stop. Just a man with a will to survive, yes. And it's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to challenge a rival. It's the last known survivor, stalking prey in the night, watching us all in the eye. Stalk and pray in the night, and he's watching.
Paul Anka als Tiger, als Tiger. Hier hat er einen Hit der Rockband Survivor gesungen. Eye of the Tiger heißt der Song.
Radio 3. Kultur kompakt.
Sie haben es in unseren Nachrichten vielleicht schon gehört. Der Schriftsteller Frederick Forsyth ist gestorben. Der hat weltweit Erfolge gefeiert mit seinen Geheimdienstromanen, Der Schakal zum Beispiel oder Die Akte Odessa. Jetzt ist der britische Schriftsteller nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben. Und mehr dazu jetzt von Łukasz Tomaszewski.
Wir betrauern den Tod eines der weltgrößten Thriller-Autoren. Das sagte sein ehemaliger Literaturagent Forsyth. Der arbeitete mehrere Jahre als Auslandskorrespondent und schrieb dann später Romane, die er in der Geheimdienstwelt spielen ließ. Sie wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sein erster Roman, Der Schakal, der erzählt von einem Attentat auf den französischen Präsidenten Charles de Gaulle. Und die Geschichte wurde tatsächlich auch mehrmals verfilmt. Zuletzt in den 90ern mit Bruce Willis. Frederick Forsyth, der wuchs während des Zweiten Weltkriegs auf. Als Kind wollte er Kampfpilot werden und später zog es ihn dann doch als Journalisten ins Ausland. Für die Nachrichtenagentur Reuters berichtete er als Korrespondent zum Beispiel aus Biafra, Paris oder sogar auch mitten im Kalten Krieg aus Ost-Berlin. 2015 wurde durch seine Memoiren auch bekannt, dass er tatsächlich selbst sogar für den britischen Geheimdienst MI6 gearbeitet hat.
Well, it was a question not of volunteering, because that means, you know, you have to go.
Es war weniger Freiwilligkeit als das Reagieren auf gelegentliche Anfragen. Das richtige Wort wäre wahrscheinlich aushelfen. Wenn man dich fragt, hey, kannst du deinem Land einen Gefallen tun, würden die meisten sagen, ja, was soll ich tun?
Ja, okay, what can I do?
Ja, er sei einfach einmal zum Beispiel als Tourist in die DDR eingereist, um dann auf dem Rückweg ein Päckchen wieder mitzubringen. Auf einer Museumstoilette in Dresden habe er da die Unterlagen überreicht bekommen, schrieb einmal Forsyth.
Ja, klingt gleich nach einem Geheimdienstroman, die Geschichte. Die Tony Awards, die wurden zum 78. Mal übergeben in der Nacht auf Montag in New York, also die wichtigsten Preise in den USA. Für Musicals und Theaterstücke. In die Auswahl kommen da immer die New Yorker Broadway-Premieren des zurückliegenden Jahres.
Ja, und Maybe Happy Ending von Will Aronson und Hugh Park erhielt beim wichtigsten Theaterpreis der USA in der Hauptkategorie als bester neuer Musical eben den Tony Award. Insgesamt 6 Awards gingen an diese Produktion. Eine Romanze ist das über zwei menschliche Roboter in Südkorea der Zukunft. Und die Bühnenadaption von Buena Vista Social Club, kennen wir alle als Film von Wim Wenders, erhielt 4 Preise. Und als bestes neues Theaterstück wurde Purpose von Brandon Jacob Jenkins ausgezeichnet. Das Drama erzählt von einer einflussreichen afroamerikanischen Familie in Chicago und hatte bereits schon den Pulitzer-Preis als bestes Drama gewonnen. Nominiert übrigens als bester Schauspieler in einem Theaterstück war auch Superstar George Clooney. Er ging allerdings leer aus.
Der arme George muss noch mal durch, aber er hat bestimmt Mittel, sich zu trösten. Du hast einen Tipp für uns, das ist eine Mitmachaktion, die richtet sich an unsere Radio 3 Hörerinnen und Hörer. Da geht es um die Aktion Berlin Sounds.
Wie klingt eigentlich unsere Stadt? Welchen Klang oder welche Geräusche verbinden Sie mit Berlin? Unter dem Titel Berlin Sounds feiert der RBB in diesem Sommer die Musikstadt Berlin mit Konzerten, mit Podcasts und mit ganz vielen anderen Veranstaltungen. Berlin ist ja eine der Musikmetropolen Europas. Da gibt es weltbekannte Orchester, Chöre, aber auch zum Beispiel Underground-Bands, Straßenmusikerinnen und Musiker von Open Pop über Klassik, Hip-Hop, Techno, Jazz, alles ist irgendwie dabei und die Klänge und Melodien sind wirklich, könnte man sagen, so vielfältig wie das Leben in unserer Hauptstadt. Und wir von Radio 3, wir möchten auch gerne von Ihnen persönlich wissen, was ist Ihr Berlin Sound? Ist es die Amsel im Hinterhof, vielleicht das Stimmgewirr im Supermarkt oder auch die eben Straßenmusik, Naturgeräusche im Park oder eher dann doch die S-Bahn, wenn die Türen schließen?
Radio 3 Berlin Sounds.
Es kann alles sein. Wir sind auf jeden Fall total gespannt. Die Klänge und Geräusche, die Sie so schicken, veröffentlichen wir hier bei uns im Programm in Radio 3 und Sie können auch einen Besuch in unserem Studio gewinnen.
Und wie Sie uns Klänge und Geräusche zukommen lassen können, erfahren Sie auf unserer Homepage auf radio3.de. Da haben wir ein kurzes Video für Sie und zeigen Ihnen da, wie Sie in der Radio 3 App ein Audio oder auch ein Foto hochladen können. Und da gibt es auch schon hochgeladene Sounds, zum Beispiel eine Nachtigall in der Berliner Nacht oder Regen oder wie klingt die Wilmersdorfer Straße, können Sie sich selbst anhören auf radio3.de. Vielen Dank, Lukas.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Und hier haben wir die dänische Musikerin Kira Skov mit ihrem Song Look Inside.
No sacrifice or price. Love is not stoic, not a victory or right. It's a force, it's a force. If you cannot find the cause, look inside. It's turmoil.
7.40 Uhr wird es gleich. Sie sind hier bei Radio 3 und unser Thema in dieser Stunde Reichstagsverhüllungen, durchaus im Plural. Vor 30 Jahren wurde der Berliner Reichstag vom Künstlerpaar Christo und Jean-Claude verhüllt. Das ganze riesige Gebäude. Die beiden Künstler haben sich lange bemühen müssen, die Genehmigung für diese Kunstaktion zu bekommen. Und als die Verhüllung dann tatsächlich geschah, da haben sie viele sehr, sehr bewundert und gefeiert. Fast 5 Millionen Besucher haben den verhüllten Reichstag damals gesehen in nur 14 Tagen. Jetzt soll eine Lichtgroßprojektion an dieses Ereignis erinnern. Meine Kollegin Regine Bruckmann war gestern Abend dabei, als diese Lichtprojektion zum ersten Mal gezeigt wurde. Und nach kurzer Nacht ist sie jetzt schon wieder hier im Studio. Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Diese ganze Projektion, die wurde relativ kurzfristig angekündigt. Es wurde vorher auch nicht verraten, was da zu sehen sein wird. Also, was hast du gesehen?
Also erstmal, das Wetter war besser als erwartet. Es hat nicht geregnet an diesem verregneten Pfingstwochenende. Und die Veranstalter mussten warten bis Einbruch der Dunkelheit. Also sie haben dann schließlich erst um 22 Uhr angefangen. Und du hast es ja gerade gesagt, diese Superlative von damals, das waren 100.000 Quadratmeter silbrig glänzender Stoff und 15.000 Meter blaues Seil. Das muss natürlich heute irgendwie ein adäquates was finden. Und das Superlativ heute ist die Technik. Die haben 3 Türme aufgebaut, pro Turm 8 Beamer und 700.000 Lumen Helligkeit da drauf gebracht, was wohl sehr viel ist. So genau kenne ich mich da gar nicht aus, aber das ist eine beeindruckende Zahl. Und der technische Leiter, der Lichtdesigner Andreas Bölke, der auch verantwortlich ist für Kudamm Weihnachtsbeleuchtung oder Festival of Lights, der stand nun vor dieser besonderen Herausforderung, die dreidimensionale Fassade zu beleuchten. Und als es dann losging, sah man zuerst so helle Lichtstreifen, die ein Raster über die Fassade legten. Und es sollte die Illusion entstehen, dass daran jetzt die Stoffbahnen langsam herunterrollen. Und das sah man dann auch. Als es dann eingehüllt war, bewegte sich der Stoff so leicht im Wind. Diese Projektion steht eine Weile und am Ende fällt dann der Stoff ganz locker zum Boden. Das dauert circa 20 Minuten. Aber es war so ein bisschen, dass man sagte, ach, das Gefühl war schon alles, das war's jetzt, ja. Und natürlich, was der reale Stoff geleistet hat, das kann das Licht nicht ersetzen, weil das Gebäude wurde nicht wirklich verhüllt, sondern war noch sichtbar.
Das heißt, es war auch nicht im Entferntesten so wunderbar wie damals 1995. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Nee, es war ja aber auch nicht gedacht, dass man das wiederholen sollte. Es sollte eine Erinnerung sein, eine Reminiszenz daran. Ne? Und Roland Specker, dieser Berliner Kaufmann, der damals schon Christo und Jean-Claude unterstützt hatte und einen Verein gegründet hatte, Berliner für den Reichstag, für ihn ist also dieses neue Projekt auch ein Herzensanliegen gewesen.
Das ist wie wenn Sie ins Museum gehen und ein Bild ansehen. Dann gucken Sie auch, was der Maler oder die Malerin gemacht hat. Wir zeigen mit den Fähigkeiten, die wir haben, zeigen wir der Bevölkerung, wie schön, was damals Christo und Jean-Claude gemacht haben. Ich glaube, solch eine Beleuchtungsart mit dieser Kraft gab es noch nie. Auch mit diesem finanziellen Aufwand nicht. Ja, und das ist mein Auftrag, meiner. Die Kunst von Christo und Jean-Claude denen zu zeigen, die das damals nicht sehen konnten oder wollten und keine Gelegenheit hatten.
Ja, aber natürlich ist es nicht dasselbe und der Reichstag war eben auch kein Bild in einem Museum, sondern es war eine lebendige Kunstaktion und deswegen muss der Vergleich, der automatisch entsteht, ja dann immer negativ ausfallen.
Was haben denn die Besucherinnen und Besucher gesagt, die du da gestern getroffen hast?
Die Reaktionen waren sehr gemischt. Die Menschen, teilweise wurden sie schnell unruhig, manche gingen schon während des ersten Durchlaufs, andere blieben aber und guckten sich das dreimal an.
Ja, also ich fände es noch ein bisschen schöner, wenn vielleicht noch Musik oder so da gewesen wäre. Zwischendurch war es halt sehr still. Also im Vergleich zu anderen Installationen, die ich gesehen habe, war sie vielleicht fast ein bisschen langweilig, würde ich jetzt so sagen.
Also ich war bei der Originalverhüllung nicht dabei, habe das nicht gesehen. Ich kenne nur Bilder davon. Ich finde es jetzt eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil man das Haus eigentlich noch sehr stark drunter sieht, die ganzen Fenster, und weil es innen auch beleuchtet ist.
Ja, also jüngere Menschen vor allen Dingen, die gesagt haben, das habe ich mehrfach gehört, ja, da passiert ja irgendwie gar nichts und wo ist denn die Musik? Das war natürlich beabsichtigt, weil man wollte ja die Originalsituation rekonstruieren. Damals lief ja auch keine Musik. Aber je länger die Menschen blieben und je dunkler es wurde und das also auch mehr an Kraft gewonnen hat, diese Projektion, umso besser hat es den Leuten auch gefallen.
Es gefällt mir sehr. Überraschungsmoment ist, wenn das dann alles so zusammenfällt.
Ja, es ist super schön. Die Farben, dass so viele Leute da sind, dass der Mond da ist, alles.
Also man muss sich da ein bisschen drauf einlassen irgendwie und dann auch den Mond anschauen, der neben dem Gebäude so orange da in den Bäumen hing. War dann doch ganz schön.
Und du selbst, wie du klingst jetzt auch eher enttäuscht. Wie hat das auf dich gewirkt?
Ja, also ich bin auch ein bisschen unentschieden. Es ist umsonst und draußen. Ja. Es ist für die Menschen gemacht. Der Konzertveranstalter Peter Schwenke und der Unternehmer Roland Specker, die haben da jeweils 100.000 Euro aus ihrem Privatvermögen reingegeben. Der Rest ist von der Lotto-Stiftung und der Christo-Stiftung. Und man kann da also einfach hingehen. Und vielleicht hat Herr Schwenke auch eine Inspiration für uns alle. Der versucht, an diese tolle Stimmung von damals anzuknüpfen.
Dass da plötzlich 6 Millionen Leute kamen, um den Reichstag herumliefen, sich das alles angucken und ganz friedlich, fast wie benommen waren. Ich sag mal, das ist so die Atmosphäre, die ich mir jetzt wünschen würde. Ja? Rauchen Sie einen Joint, bringen Sie eine Flasche Rotwein mit, setzen sich hin und genießen das.
Ja, also das ist eine Handlungsempfehlung, kann man ja so machen. Vielleicht nochmal hingehen, läuft ja noch ein bisschen. Und vielleicht sitzen ja auch Christo und Jean-Claude auf einer Wolke und schauen zu. Und vielleicht sind sie gar nicht so kritisch damit, sondern freuen sich, dass die Berliner sich das nochmal angucken.
Über die Großprojektion Verhüllter Reichstag, die ist seit gestern zu sehen und bis zum 20. Juni jeden Abend, wenn es dunkel wird, also 9:30 ungefähr, bis circa 1 Uhr nachts. Und der Eintritt, wie gesagt, ist frei. Vielen Dank an unsere Reichstag. Reporterin Regine Bruckmann. Und noch ein Hinweis dazu, wir werden hier nach 9 Uhr bei Radio 3 mit einem Zeitzeugen der originalen Verhüllung sprechen, mit dem Schriftsteller Thomas Brussig. Für den war das ja 1995 doppelt wundersam, einmal durch die Reichstagsverhüllung, an der hat er stark Anteil genommen damals. Und außerdem ist in diesem Jahr sein erster Bestseller erschienen, sein komischer Wenderoman Helden wie wir.
Certo, e amor tá longe, e amor tá perto, e tá na minha tá sozinho nesse mundo. Meu amor casou e cresceu, ele é o amor do cristão, e já quer viver na meia de ver. Meu amor é tudo contigo, ele é o amor do limão, já tem ainda que ter que ver. Cham canta bunyamu, oh mundo. Cham canta bunyamu, panuana. Cham canta bunyamu, oh mundo. Cham canta bunyamu, panuana. Nyamori dos, nyamori set. Nyamor ta luz, nyamor ta perto. E tá na minha casa sozinho nesse mundo. Meu amor caçou e cresceu. Ele é o amor do Cristo que quer crer viver na meia de ver. Meu amor é tudo contigo. Ele é o amor do irmão que ainda quer perder. Cham canta bunyamu, oh mundo. Cham canta bunyamu, panuana. Cham canta bunyamu, oh mundo. Cham canta bunyamu, panuana.
amor é certo, e amor tá longe, e amor tá perto, e tá na minha, tá sozinho nesse mundo. E amor que sou, de clichê, ele é o amor de um cristão, que quer viver na meia de bem. E amor é tudo contigo, ele é o amor do irmão, que até ainda tá perto fé. Já me canta, minha amor, o mundo. Já me canta, minha amor, para não amar. Já me canta, minha amor, o mundo. Já me canta, minha amor, para não amar. Para não amar, 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 para não amar.
Das war der Pianist David Greilsamer mit Les Barricades Mystérieuses, einem Klavierstück vom französischen Barockkomponisten François Couperin. 7.53 Uhr ist es, Sie sind bei Radio 3. Und wir hören jetzt hier Anna Luca, die stammt aus einer Musikerfamilie, in der die Klassik ganz hoch im Kurs stand. Aber dann hat Anna Luca Songs von Tom Waits gehört und das hatte fatale Folgen. Anna Luca ist zum Jazz gewechselt. In den Niederlanden hat sie Jazz studiert und sie wurde dabei vom deutschen Jazzkollektiv Club de Beluga entdeckt. Seitdem ist Anna Luca festes Mitglied beim Club de Beluga und hier sind sie zusammen bei dem Song Passing on the Screen.
Close your eyes and I close mine. Let's lay down, not to sleep but to rest for a while. The lights hurt my tired eyes. I've used all my strength. Working hard, I wanna slow down. Passing on the screen, all cars and cool drinks and walks by the sea with no lead. Light is passing on the screen, all cars and warm ground under naked feet. sound of travel lies in the air, not heavy more, like a light swinging tune. So soft that you hardly recognize, but still it cools your heavy head and lingers for a while. Is passing on the screen, odd cars, cool drinks and walks by the sea with no lead. Light is passing on the screen, odd cars and warm ground and the naked feet. Summer nights for my nice sand and southern delight. Colors are much brighter, lightened by the sun, so let us leave to a far distant land. Just us two. Light is passing on the screen. All cars and cool dreams and walks by the sea with no lead. Oh, life is passing on the screen. Oh, cars, warm ground and a naked feet.
Derwisch heißt dieses Stück vom Klarinettisten David Orlowski und seinem Trio.
Jazzwoche Berlin. Ihre Musik klingt anders. Ihre Sessions sind speziell. Und Ihre Fragen dringlich. Eine findet sich direkt im Festivalmotto. Where do we go from here? Die MusikerInnen wollen im Diskurs herausfinden, wie sie einander stärken können. Und das Publikum darf bei namhaften KünstlerInnen auch Orientierung finden. Über Solistenwege und über Musikkollektive, über Fusion Jazz, Neo Soul Grooves und alle nur denkbaren bis ungeahnten Spielarten des Jazz. Und wenn Sie schon immer wissen wollten, wie türkischer Jazz klingt, Sie werden es erfahren. Die Jazzwoche Berlin. Ab 27. Juni in zahlreichen Clubs und Spielstätten Berlins. Radio 3. Wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Senat will Berlin zu einem führenden Standort der Gaming-Branche entwickeln. Das hat Wirtschaftssenatorin Giffey im RBB24-Inforadio angekündigt. Berlin konkurriere dabei mit Städten wie München und Köln. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Heute gibt der Senat bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen ist dafür das Lux Berlin in Friedrichshain vorgesehen. Sebastian Schöbel, RBB24 Landespolitik.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Die US-Regierung entsendet weitere Soldaten nach Los Angeles, wo seit Tagen gegen die Migrationspolitik von Präsident Trump protestiert wird. Dem Verteidigungsministerium zufolge handelt es sich um 2000 Mitglieder der Nationalgarde und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Am Wochenende hat Trump bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, gegen den ausdrücklichen Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom. In Los Angeles ist es am Abend wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei räumte mehrere Straßenzüge und setzte Gummigeschosse ein. Ausgelöst wurden die Proteste dadurch, dass die US-Einwanderungsbehörde bei Razzien etliche Migranten festgenommen hat. Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben mindestens 1 Mensch getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Ist das Verbot des rechten Magazins Compact rechtens gewesen oder nicht?